Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sachverständigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur öffentlichen Anhörung des Unterausschusses Globale Gesundheit, die eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting ist. Vorab möchte ich die Sachverständigen und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im WebEx zugeschaltet sind, bitten, sich mit ihrem Klarnamen anzumelden, sodass ihre Teilnahme für uns erkennbar ist. Außerdem möchte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Meine Damen, meine Herren, in der heutigen Anhörung geht es um den Antrag der Fraktion der CDU-CSU für transparente Verhandlungen über das WHO-Pandemieabkommen gegen Fehlinformationen und Verschwörungstheorien auf der Bundestagsdrucksache 20/9737 sowie um den Antrag der AfD-Fraktion Ablehnung des WHO-Pandemievertrages sowie der überarbeiteten internationalen Gesundheitsvorschriften IGV auf der Bundestagsdrucksache 20/10397. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach Ansicht der CDU- und CSU-Fraktion trat die Notwendigkeit für ein WHO-Pandemieabkommen während der Covid-19-Pandemie deutlich zutage. Auf den Ausbruch der Pandemie war die internationale Gemeinschaft demnach nicht gut vorbereitet. Früh sei ersichtlich geworden, dass die vorhandenen internationalen Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsorganisation unzureichend gewesen seien, um wirksames und abgestimmtes Handeln gegen die Pandemie sicherzustellen. Die Fraktion fordert daher, sich konsequent für den Präventionsansatz, die umfassende Vorbeugung von Pandemien einzusetzen und somit auf eine ausgewogene Berücksichtigung des gesamten PPR-Zyklus, also Pandemic Prevention Preparedness Response, in der abschließenden Fassung des Pandemieabkommens zu drängen. Auch soll auf eine enge Abstimmung zwischen den globalen Gesundheitspandemieabkommen und den internationalen Gesundheitsvorschriften gedrängt und somit die Einbeziehung von Gesundheitsfragen in allen betroffenen Politikbereichen gefördert werden. Die AfD-Fraktion hingegen fordert die Bundesregierung auf, den Pandemievertrag abzulehnen, rechtzeitige Erhebung eines Widerspruches gegen die Änderung des internationalen Gesundheitsvorschriften vorzubereiten sowie einen Bericht über die Rolle der WHO während der Corona-Krise vorzulegen und sich für ein Finanzierungsmodell einzusetzen, das die Unabhängigkeit und Neutralität der WHO gewährleistet. Soweit in aller Kürze zu den beiden Anträgen. Bevor wir beginnen, will ich einige Anmerkungen zum Ablauf der Anhörung machen. Wir werden heute mit dreiminütigen Eingangsstatements unserer Sachverständigen beginnen. Danach stehen uns noch knapp 45 Minuten für Fragen und Antworten zur Verfügung. In dieser Zeit werden die Fraktionen abwechselnd Fragen an die Sachverständigen stellen. Es beginnen die Fraktionen, die die Vorlagen formuliert haben, heute also die CDU-CSU, gefolgt von der AfD. Die weitere Reihenfolge orientiert sich an der Stärke der Fraktionen und beruht auf einer internen Vereinbarung. Es wird immer eine Frage an eine Sachverständige oder einen Sachverständigen gestellt. Frage und Antwortzeit sind auf insgesamt 3 Minuten beschränkt. Ich darf daher darum bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz zu halten, damit alle Fragen gestellt werden können und viele Sachverständige zu Wort kommen. Ich bitte die Sachverständigen entsprechender Regelung nach in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim ersten Aufruf etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das soll unsere öffentliche Anhörung sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch transparenter gemacht werden. Ich danke denjenigen Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Die Anhörung wird heute live im Parlamentsfernsehen übertragen und ist auch in der Mediathek abrufbar. Das Wortprotokoll der Anhörung wird wie immer auf der Internetseite des Unterausschusses veröffentlicht. Ich bitte alle Anwesenden im Saal, nicht nur die Mikrofone, sondern auch die Mobiltelefone auszuschalten. Ein Klingel kostet hier in dieser Runde 5 € und wird für einen guten Zweck gespendet. Meine Damen und Herren, nun kommen wir zu den maximal 3-minütigen Eingangsstatements unserer Sachverständigen. Es beginnt in alphabetischer Reihenfolge Roland Göde von der German Health Alliance. Sie sind online zugeschaltet. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank. Der Pandemievertrag, der die internationale Zusammenarbeit und Koordinierung für eine wirksame Pandemieprävention und Bekämpfung verbessern soll, ist auch als ein überaus wichtiger Schritt zur Stärkung der globalen Gesundheitsarchitektur insgesamt zu begrüßen. Ganz wesentlich in diesem Kontext ist die Stärkung und die nachhaltige Sicherung der Gesundheitssysteme und eine umfassende qualitative Gesundheitsversorgung unter gerechten, diskriminierungsfreiem Zugang. Dass die internationale Staatengemeinschaft am Ende das Pandemieabkommen trägt und erfolgreich umsetzt, dürfte von einer Vielzahl von Faktoren abhängen. Der Einbindung und verstärkten Zusammenarbeit aller Länder im Hinblick auf Transparenz und Rechenschaftspflicht sind im Rahmen der Stärkung der öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur Frühwarnsysteme konsequent einzubetten und bei Ausbrüchen umfassend Datentransparenz zur Verfügung zu stellen. Benötigt wird auch eine verstärkte Finanzierung, damit der globale Süden auch in der Lage ist, die Anforderungen des Abkommens zu erfüllen. In diesem Kontext sei ein Hinweis auf die besondere Rolle des parlamentarischen Raumes erlaubt. Die Unterstützung bei Technologie- und Wissenstransfer ist essentiell. Die digitale Transformation ist auf allen Ebenen weiter voranzutreiben, in Forschung, Versorgung und Verwaltung. Digitale Infrastrukturen und Regularien für Zugang und Nutzung von Gesundheitsdaten sind zu schaffen. Erforderlich ist ein konsequenter, umfassender Präventionsansatz unter stärkerer Berücksichtigung des One Health Aspekts. Investitionen in die primäre Gesundheitsversorgung sind auszubauen, die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Sektor und privatem Sektor ist zu stärken. Essentiell bleiben der Schutz der geistigen Eigentumsrechte und der Abbau von Handelshemmnissen und Barrieren zwecks Aufrechterhaltung von Lieferketten und Warenfluss. Überliegende Grundvoraussetzung ist das enge, dabei kohärente und konvergente Engagement und das Zusammenwirken aller Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Eine konsequente Berücksichtigung dieser genannten Aspekte würde bereits die Schaffung sehr wirksamer Anreize bedeuten, auch für eine noch aktivere Rolle der Privatwirtschaft als wichtiger Partner bei Finanzierung, Entwicklung, Herstellung sowie Transfer und Implementierung von Innovationen und bedarfsgerechten Gesundheitslösungen. Neben weiteren nichtstaatlichen Sektoren ist die Privatwirtschaft deshalb systematisch in den Prozess mit einzubeziehen. Das entspricht auch Empfehlungen im Entwurf zum Abkommen in Bezug auf Entscheidungsfindung, Umsetzung, Überwachung und Bewertung. Viele Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen zeigen die Bereitschaft, Aspekte ihres Gesundheitssystems zu reformieren. Und darunter sind jedoch Länder mit insgesamt sowie spezifischen Bezug auf Pandemieresilienz nicht hinreichend starken Gesundheitssystemen. Schwache Regulatorik, unzureichende Erstattungssysteme, Fachkräftemangel, Fortbildungsbedarf und fehlende Leitlinien verbunden mit politischen Risiken sind innovationshemmend. Insgesamt muss in Konsequenz gelten, die bestehenden Kapazitäten, Erfahrungen, Expertisen und Instrumente aller Sektoren zu bündeln und in einem synergistischen Ansatz Länder mit entsprechenden Bedarfen bei der Stärkung ihrer Gesundheitssysteme zu unterstützen. Mit dem verbändeübergreifend und multisektoral initiierten Konzept von Gesundheitspartnerschaften haben wir einen dahingehenden Ansatz angestoßen und wir würden uns freuen, wenn dieser von Parlament und Bundesregierung unterstützt wurde. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Göde. Herr Göde, noch eine kleine Nachfrage von meiner Seite aus. Sie haben jetzt nicht ein Statement abgegeben bezüglich potenzieller finanzieller Interessensverknüpfungen. Können Sie da eine kurze Aussage machen fürs Protokoll?
Ich bin ehrenamtlich im Vorsitz der German Health Alliance. Es gibt keine finanziellen Interessen und keine Abhängigkeiten.
Herzlichen Dank. Nun hat Philipp Kruse das Wort. Er ist Rechtsanwalt in der Schweiz. Herr Kruse, bitte.
Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Philipp Kruse, Rechtsanwalt in der Schweiz. Ich habe überhaupt keine Interessen, Verpflichtungen oder Verbindungen zur Industrie oder zu einer der Parteien, die in diesen Verträgen involviert sind. Ich vertrete Impfopfer, ich vertrete Geschädigte der Maßnahmen von Regierungsseite der letzten 4 Jahre. Wir sind hier, weil in der letzten Maiwoche, also in rund 5 Wochen, in Genf anlässlich der Weltgesundheitsversammlung von den 194 Mitgliedstaaten der WHO über 2 Vertragswerke abgestimmt werden soll. Erstens über einen vollkommen neuen Pandemievertrag und zweitens über die Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften IGV. Die Anpassung dieser IGV ist weitreichender Natur. Und als allererstes ist festzuhalten, dass die Gesundheitsvorschriften selber in Artikel 55 Absatz 2 festhalten, dass Anpassungen an den Gesundheitsvorschriften mindestens 4 Monate vor der Gesundheitsversammlung, an denen darüber abgestimmt wird, den Mitgliedstaaten vorzulegen sind. Die erste Beanstandung ist also verfahrensrechtlicher Natur. Hier haben wir bis zum heutigen Zeitpunkt noch keine konsolidierte Fassung der Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften, welche man als tauglich im Sinne von Artikel 55 Absatz 2 der IGV bezeichnen könnte. Als zweiten Kritikpunkt möchte ich darauf hinweisen, dass die Weltgesundheitsorganisation selber Ende 2021 darauf gedrängt hat, dass aus den genannten Gründen zwei neue Verträge geschaffen werden, respektive die Gesundheitsvorschriften angepasst werden. Es ist löblich, wenn man den Schutz der Bevölkerung vor Pandemien als ein sehr hohes Ziel verfolgt. Daran besteht kein Zweifel. Ebenso wenig darf aber Zweifel daran bestehen, dass nach einer Zeit von so intensiven Eingriffsmaßnahmen, Eingriffe gegenüber der Wirtschaft, Eingriffen gegenüber der Bevölkerung, auch eine kritische Rückschau zwingend erforderlich ist, und zwar insbesondere über zwei Bereiche, in denen die WHO eine entscheidende globale Führungsrolle beansprucht hat. Erstens in Bezug auf die Gefahrenbeurteilung, wie gefährlich war Covid-19 wirklich und ist der PCR-Test tauglich, um diese Gefahr ausreichend zu messen? Und zweitens, wie wirksam und wie unbedenklich sind die mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffe? Und letztlich die Frage, wie gut war die Informationspolitik der WHO zu diesen Themen? Ohne also Rückschau zu halten zu diesen ganz grundlegenden Themen, ohne aus der Vergangenheit also die erforderlichen Lehren zu ziehen, stürzt nun die WHO als Führungsorganisation die Mitgliedstaaten in diesen Prozess hinein, welcher ohne Not mit unglaublicher Eile vorangetrieben wird. Als dritten Beanstandungspunkt zusammenfassend ist festzuhalten, dass insgesamt diese Verträge, wenn man sie gesamtheitlich auslegt, nach den Vorgaben der Wiener Konvention über das Recht der Verträge nach Treu und Glauben, kann man für die Bevölkerung selber keine Vorteile erkennen. Insbesondere fehlt es an Regelungen zur Verantwortlichkeit und zur Rechenschaftspflicht der WHO, welche dem großen Ausmaß der Kompetenzerweiterung gerecht werden würde. Und damit besteht die ganz konkrete Gefahr, dass rechtsstaatliche Grundprinzipien wie die Gewaltentrennung, wie das Gesetzmäßigkeitsprinzip und vor allem die Informationsfreiheit, welche Pfeiler sind einer jeden Demokratie, unter die Räder kommen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke, Herr Kruse. Ich will nur darauf aufmerksam machen, wir haben 3 Minuten vereinbart.
Entschuldigung.
Ein Drittel der Zeit überzogen. Ich muss wirklich auf die Zeit achten. Wir haben hier ein strenges Reglement hier im Deutschen Bundestag und das wird gleich in der Runde auch als solches so stattfinden. Nun kommen wir zu Frau Dr. Anja Maria Rittner von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Frau Dr. Rittner.
Herzlichen Dank. Ja, ich habe keine finanziellen Interessenverknüpfungen. Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, in den kommenden beiden Wochen wird letztmalig vor dem vereinbarten Fristende der Weltgesundheitsversammlung Ende Mai 2024 das zwischenstaatliche Verhandlungsgremium für ein Pandemieabkommen beraten. Grundlage der Verhandlungen ist der seit letztem Dienstag vorliegende Entwurf des sogenannten Büros. Eins vorweg, die Chancen für einen Abschluss sind gestiegen. Der Text ist kürzer und auch realistischer geworden. Für zwei Themen allerdings, das Thema One Health und den Pathogenzugang sowie den Vorteilsausgleich, das sogenannte PAPS-System, sollen Folgearbeitsgruppen Details erarbeiten. Ein Ansatz also, der bewusst einiges bis 2026 offen lässt. Was ist erfreulich an dem mittlerweile 6. Textvorschlag seit Beginn der Arbeitsaufnahme 2022? Insgesamt ist der neue Text viel ausgewogener als alle seine Vorgänger. Besonders positiv ist hervorzuheben, dass alle Elemente des Pandemiezyklus von der Vorsorge über die Prävention, von der Prävention über die Vorsorge bis hin zur Reaktion ausgewogen abgebildet werden, inklusive des Themas One Health. Erfreulich ist auch, dass die besondere Rolle des Gesundheits- und Pflegepersonals dadurch gestärkt werden soll. Drittens, dass gewisse bisher sehr kontrovers diskutierte Themen sich nicht mehr im Text finden, nämlich das aus dem Umweltbereich stammende Prinzip der Common but Differentiated Responsibilities, der Verzicht auf den Schutz des geistigen Eigentums, also kein neuer TRIPS-Waiver und keine Schaffung zusätzlicher Finanzierungstöpfe. Es soll lediglich einen Koordinierungsmechanismus geben, um bestehende Ressourcen effizienter einzusetzen. Und schließlich viertens, dass die Souveränität der Mitgliedstaaten als Leitprinzip verankert wurde. Es wird weiterhin keine direkten Eingriffsbefugnisse der WHO ins nationale Recht geben. Und um jetzt zum Erfolg zu kommen, sind aus meiner Sicht drei Dinge entscheidend. Erstens das Verhandeln mit Fingerspitzengefühl. Inklusiv, aber auch produktiv. Das Identifizieren der wesentlichen Stolpersteine im Plenum und dann das Finden gemeinsamer Lösungen in spezifischen Unterarbeitsgruppen. Zweitens natürlich die inhaltliche Konsens finden in einigen speziellen Themen, dem Technologietransfer, dem Rahmen für das PAP-System in der weiteren Diskussion, die Lieferketten- und Logistikthematiken eventuell und natürlich das Thema Finanzierung. Und schließlich eine gemeinsame Festlegung von Ausgestaltung und Prozedere der Arbeitsgruppen, die die zu klärenden Einzelheiten bis 2026 finalisieren sollen. Direkt aus Genf kommend möchte ich aber auch sagen, die Welt ist in Anspannung. Geopolitische Krisen dominieren die Diskurse. Daher wäre es ein wichtiges Signal, das die WHO liefern kann. Erste Schritte sind möglich, indem man den Verhandlungsstand für eine bessere globale Gesundheit jetzt verbindlich festhält. Für mich scheint es dabei möglich, die hier wesentlichen fachlichen Einigungen nun zu erreichen. Diese Chance sollte genutzt werden. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Das nenne ich mal sehr pünktlich, sehr gut gemacht. Vielen Dank. Als Nächste kommt jetzt das Statement von Frau Melissa Chavez von Ärzte ohne Grenzen.
Jetzt ist es an. Gut, es gibt keine Interessenkonflikte. Sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Als unabhängige medizinisch-humanitäre Nothilfeorganisation ist Ärzte ohne Grenzen in über 70 Ländern unterwegs und reagiert auf Gesundheitsausbrüche. Nicht nur solche, die internationale Aufmerksamkeit erhalten, wie zum Beispiel die Covid-19-Pandemie, sondern viele weitere. Aktuelle Beispiele sind die Cholera-Ausbrüche, zum Beispiel in Simbabwe und in Sambia aktuell, und die schwerwiegendsten Ausbrüche von Diphtherie auf den westafrikanischen Ländern. Oft ist Ärzte ohne Grenzen der einzige und vor allem der erste Akteur vor Ort, um Präventionsarbeit zu leisten, Menschen zu behandeln und die Ausbrüche einzudämmen. Meinen Kolleginnen mangelt es oft an geeigneten Impfstoffen, Diagnostika und Medikamenten, kurz medizinischen Produkten, um Menschen adäquat zu versorgen. Im Fall der aktuellen Diphtherieausbrüche mangelt es an dem Diphtherie-Antitoxin. Im Fall der aktuellen Cholera-Ausbrüche mangelt es an dem Impfstoff. Beide Produkte existieren eigentlich, nur werden sie nicht ausreichend produziert. Deswegen ist der gerechte Zugang zu medizinischen Produkten für Ärzte ohne Grenzen ein zentrales Thema, für das wir uns seit Jahrzehnten einsetzen. Zu gerechten Zugang gehört die biomedizinische Forschung und Entwicklung, die Herstellung und die Verteilung der Produkte. Und auch die Covid-19-Pandemie hat aufgedeckt, wie ungleich der weltweite Zugang zu medizinischen Produkten ist. Und deswegen ist aus Sicht von Ärzte ohne Grenzen ein effektives Pandemieabkommen dringend notwendig. Doch auch wenn auch die öffentliche Narrative sich auf Solidarität und Gerechtigkeit bezieht, sind die aktuellen Verhandlungen des Pandemievertrags von einem anderen Bild geprägt. Bisher gibt es keine signifikanten Durchbrüche in den Verhandlungen, die einen gerechten Zugang sicherstellen würden. Wir beobachten, dass wichtige Bestimmungen, die zu gerechten Zugang führen könnten, bisher unter anderem von der Europäischen Kommission blockiert wurden. Und in dem aktuellen Entwurfstext vom 17. April mangelt es vor allem an konkreten, verpflichtenden Bestimmungen. Es braucht robuste Verpflichtungen, die den Zugang zu medizinischen Produkten für alle Menschen sicherstellen und die Bedürfnisse von Menschen in humanitären Kontexten berücksichtigen. Ein Ansatz, der auf Freiwilligkeit beruht, hat sich während der Covid-19-Pandemie klar als unwirksam erwiesen. Sei es bezüglich des Teilen von Informationen zu Krankheitserregern oder des Teilen von Technologie, Wissen oder geistigen Eigentumsrechten von Herstellern. Deswegen fordert Ärzte ohne Grenzen verbindlichen Technologie- und Wissenstransfer sowie Teilen von geistigem Eigentum, verbindliche Bestimmungen, die öffentliche Forschungsförderung an Bedingungen für gerechten Zugang knüpfen, Transparenzbestimmungen, die sich an internationalen Normen, medizinischen Ethikrichtlinien und der Transparenzresolution der WHO orientieren, und Schutz von Gesundheitspersonal, ein Punkt, der eigentlich so selbstverständlich sein sollte, dass ich ihn nicht nennen müsste. Doch im aktuellen Entwurf fehlt eine ausdrückliche Formulierung, die Gesundheitspersonal vorrangigen Zugang zu medizinischen Produkten einräumt. Ärzte ohne Grenzen fordert die Bundesregierung auf, ihre einflussreiche Position innerhalb der EU zu nutzen und sich für verpflichtende Bestimmungen einzusetzen, die einen gerechten Zugang zu medizinischen Produkten ermöglichen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Last but not least freuen wir uns nun auf den Beitrag von Herrn Dr. Pedro Villarreal von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Villarreal, Wissenschaftler sowohl an der Städtewissenschaft und Politik als auch am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und auch Mitglied des Projektes Die globale und europäische Gesundheitsgovernance in der Krise, das vom Bundesministerium für Gesundheit finanziert wird. Ich möchte gerne die folgenden drei Argumente hervorheben. Und zwar erstens, es ist notwendig, dass das Pandemieabkommen konsequent den Ansatz einer globalen Equity, das heißt eine gerechtere Verteilung von pandemiebezogenen Produkten vor alle Ländern unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit verfolgt. Die Bundesregierung sollte die Schaffung eines neuen internationalen Systems unterstützen, das die Verteilung von diesen pandemiebezogenen Gütern sicherstellt. Das sogenannte Pathogen Access and Benefit Sharing System, wie es derzeit im Pandemieabkommen vorgesehen ist, könnte allerdings überdacht werden, insbesondere was die Bereitstellung von 20% der Erzeugproduktion bedeutet. Zweitens, das Pandemieabkommen bietet die Gelegenheit, Klauseln für größere Transparenz bei der öffentlichen Finanzierung von Forschung und Entwicklung von pandemiebezogenen Produkten zu vereinbaren. Dies könnte Klarheit darüber schaffen, wie viele öffentliche Fördermittel in diesem Bereich investiert werden und welche Bedingungen für die Verwendung solcher Fördermittel gelten, insbesondere wenn sie an private, gewinnorientierte Unternehmen vergeben werden. In engem Zusammenhang damit sollte auch die Transparenz bei der Vergabe von öffentlichen Beschaffungsverträgen für entsprechende pandemiebezogenen Produkte gewährleistet werden. Eine fehlende Transparenz in diesen Bereichen führt zu einem Verlust des öffentlichen Vertrauens in das Pandemiemanagement, was die Wirksamkeit von aller Art von Maßnahmen untergraben kann. Drittens, während der Verhandlungen über ein neues Pandemieabkommen wurde häufig darauf hingewiesen, dass der geeignete Ort für eine Debatte über die Rolle von geistigen Eigentumsrechten bei Pandemien die Welthandelsorganisation sei, im Rahmen des sogenannten TRIPS-Abkommens. Die Bundesregierung hat diese Position unterstützt. Jüngst hat Kolumbien vorgeschlagen, die Erfahrungen der letzten 30 Jahre mit dem TRIPS-Abkommen zu evaluieren. Es ist höchste Zeit für eine solche Beurteilung und davor ernsthafte Diskussionen über die Rolle von geistigen Eigentumsrechten im Allgemeinen und auch spezifisch in Pandemien im TRIPS-Rat zu führen. Ich stelle zur Verfügung, falls Sie weitere Fragen haben, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank an alle Sachverständigen. Nun kommen wir zur Fragerunde und es beginnt die CDU-CS-Fraktion.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde meine Frage gern an Frau Dr. Rittner richten. Sie haben eben angesprochen in Ihren Ausführungen, dass ja das Finanzierungssystem eigentlich im Moment ausgeblendet ist. Nun ist aber, ich sage mal, die Notwendigkeit, bei einem Auftreten einer Pandemie reaktionsfähig zu sein, wahrscheinlich durchaus auch von entsprechenden Finanzmitteln abhängig. Wie könnte man jedenfalls für einen nachlaufenden Verhandlungszeitraum diese Lücke gegebenenfalls schließen? Oder gibt es dafür Überlegungen, kurzfristig auf entsprechende Finanzmittel auch zugreifen zu können?
Ja, also bisher ist im Abkommen oder in dem jetzigen Stand des Verhandlungstextes ist vorgesehen, dass der Mechanismus oder ein Transparenzmechanismus geschaffen wird, der eben erstmal Transparenz darüber schafft, welche Mittel überhaupt im System sind und zu welchem Zwecke und diese dann zukünftig auch, wie soll ich sagen, auf Spur zu bringen, um eben den Zwecken des Pandemieabkommens zu dienen und genau die Zwecke zu erfüllen und die Vorbereitetheit der verschiedenen Gesundheitssysteme dort zu verbessern. Es ist meines Erachtens da nicht vorgesehen, dass sozusagen neue finanzielle Mittel an der Stelle genutzt werden. Aber ich würde denken, dass die WHO aufgrund ihrer etwas konsolidierten finanziellen Lage mit dem Steigen der Festbeiträge, da ja auch Möglichkeiten entstehen, sozusagen etwas unabhängiger, weniger zweckgebunden handeln zu können, um eben auch da Unterstützung geben zu können.
Ja, vielen Dank. Nächste Fragerunde geht jetzt an die AfD-Fraktion.
Ja, meine Frage geht an Herrn Philipp Kruse. Herr Kruse, können Sie mal erläutern, wie der aktuelle Verhandlungsstand in Sachen Pandemievertrag und Anpassung der Gesundheitsvorschriften ist? Welchen formalen Status oder welchen formellen Status haben diese Dokumente? Und was ergibt sich daraus für die Weltgesundheitsversammlung Ende Mai?
Danke für die Frage. wie in meinem Eingangsstatement schon bereits angetönt, wir haben hier noch nicht die finalen Abstimmungsentwürfe vorliegen. In Bezug auf die Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften hatten wir bis vor wenigen Tagen offiziell seitens der WHO vorliegend eine nicht konsolidierte Fassung von rund 300 Vorschlägen, welche publiziert wurden Ende 2022. Jetzt haben wir vor wenigen Tagen publiziert einen Vorschlag für die Arbeitsgruppe, welche in dieser Woche tagt, vom 22. bis 26. April. Es handelt sich um einen Vorschlag als Beratungsgrundlage, sodass zu erwarten ist, dass auch dieser Vorschlag nicht der finale Vorschlag ist. Und das bedeutet, mit Bezug auf die schon bereits zitierte Bestimmung Artikel 55 Absatz 2 der Gesundheitsvorschriften, dass wir eben keine abstimmungsfähige, finalisierte Fassung vorliegend haben, über welche man bereits jetzt in 5 Wochen abstimmen dürfte. Es wäre eine Verletzung von Verfahrensrecht, wenn man es trotzdem tun würde. Denn diese Bestimmung wurde deshalb geschaffen, um den Mitgliedstaaten auch intern die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, wie weitreichend denn tatsächlich diese Anpassungsvorschriften sind, welche Auswirkungen sie tatsächlich haben. Und wenn wir uns den bisher bekannten Vorschlag ansehen, dann ist Ihnen bekannt, dass dort drin stand, dass die Empfehlungen eben verbindlich waren. Ich verweise auf den Artikel 13a, ich verweise auf den Artikel 42. Nun sehen wir plötzlich, dass das rückgängig gemacht werden soll. Und in Bezug auf die Informationspolitik waren die Mitgliedstaaten angehalten, dafür zu sorgen, dass nur die von der WHO genehmigten pandemiebezogenen Informationen verbreitet werden durften. Also ein klarer Angriff auf die Informationsfreiheit, auf die Meinungsfreiheit, bekanntlich vom Verfassungsgericht geschützt als die Säule schlechthin von Demokratie, auch von Wissenschaft und Rechtsprechung. Nun kurzum, das bedeutet, wir dürfen nicht jetzt bereits über diesen Vorschlag abstimmen, über diese Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Und weil diese zwei Verträge eng miteinander verzahnt sind, sie sind gescheit ausgedacht, aber sie sind eng miteinander verzahnt und nehmen aufeinander Bezug, muss man auch zwingend die Abstimmung über den Pandemievertrag zurückstellen. Danke.
Dankeschön. Jetzt geht es weiter an die SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde mich in meiner Frage mal auf den einen Kernaspekt konzentrieren wollen, der in einem der Anträge ja aufgegriffen wird, und zwar die Frage nach Neutralität und Einflussnahme. Ich kann mir jetzt nicht ganz die Bemerkung verkneifen, dass ich das von einer Fraktion natürlich auch spannend finde, die selber mit einzelnen Abgeordneten Fragen der Einflussnahme von Geldzahlungen aus dem Ausland zu bearbeiten hat und die auch schon mal Strafzahlungen leisten musste, weil sie eben selber als Partei Geld aus dem Ausland bekommen hat. Aber Herr Pedro Villarreal, ich würde von Ihnen vielleicht gerne noch mal eine Einschätzung zum Verfahren bekommen. Ist aus Ihrer Sicht die Befürchtung gerechtfertigt, dass Geldgeber der WHO seines staatliche oder Stiftungen Einfluss auf das Arbeitsprogramm oder das Pandemieabkommen, den Pandemievertrag nehmen können? Beziehungsweise wie gestaltet sich dieser Prozess?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage, Frau Rudolph. Zwar spendet private Treu doch an die WHO, und das ist bewiesen, aber die Genehmigung des Haushaltes der WHO wird alle 2 Jahre angenommen, und das Organ, das diesen Haushalt annimmt, ist die Weltgesundheitsversammlung. Die Weltgesundheitsversammlung als solches eigentlich sind Delegationen von allen 194 Mitgliedstaaten der WHO. Die sind diejenigen, die am Ende für oder gegen Resolutionen und Entscheidungen stimmen. Und das betrifft auch den Haushalt. Und obwohl diese privaten Akteure natürlich ihre eigenen Präferenzen haben, wird letztendlich die Entscheidung bei der Weltgesundheitsversammlung liegen. Und wie gesagt, das ist am Ende Regierungsvertreterinnen und Vertreter. Also das bedeutet, dass obwohl die Situation aus einer finanziellen Perspektive nicht nachhaltig ist, weil wenn diese privaten Akteure natürlich entscheiden, nicht mehr an die WHO zu spenden, wird die WHO Probleme haben, ihre eigenen Programme umzusetzen.
Ja, dann vielen Dank. Ist das, ich glaube, die nächste Minute nehmen wir mit, wenn wir das dürfen. Reicht. Danke. Ja.
Dann kommt als nächste Fraktion dran, ist die CDU-CSU.
Meine Frage geht an dieser Stelle an Frau Wittner. Sie hatten vorhin ausgeführt,
dass ja einige Elemente aus den Vertragsverhandlungen jetzt erstmal nach hinten verbucht worden sind. Die sind ja nicht ganz unwesentlich, um es am Ende dann doch zu einem Erfolg zu haben. Da Sie ja das nicht zum ersten Mal begleiten, solche Verhandlungen, ist Ihnen etwas bekannt oder wetten Sie etwas aus der Vergangenheit, wo Sie sagen würden, das wäre notwendigerweise jetzt zu tun, damit wir mit einer gewissen Sicherheit davon ausgehen können, dass dieses am Ende des Tages dann doch zu dem Erfolg kommt, den wir uns alle an der Stelle wünschen.
Wenn wir das finden würden, das würden wir euch alle gerade kennen. Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, das ist richtig. Es sind zwei wesentliche Elemente, die da noch in der Schwebe sind. Und ohne die, glaube ich, der Gesamtprozess nicht als abgeschlossen angesehen kann, zumal eben der Pathogenzugang und der Vorteilsausgleich eine ganz entscheidende Rolle auch nachher bei den Fragen der Verteilungsgerechtigkeit spielen wird. Und der One Health Ansatz auf der anderen Seite eben ein ganz wesentliches Kernelement in der Prävention ist. Wenn wir zurückgucken zum Beispiel auf die Verhandlungen des Tabakabkommens, dann war damals beispielsweise etwas mehr Zeit in der Verhandlung, als wir es diesmal hatten. Wir haben jetzt ein sehr komplexes Thema innerhalb von 2 Jahren da bearbeitet. Das Tabakabkommen ist schlussendlich dann in 3 Jahren verhandelt worden. Insofern wäre ich immer noch guten Mutes, dass es durchaus machbar ist, mit den gesetzten Fristen das bis Ende 2026 auch abzuschließen und da zu einem guten Erfolg zu kommen. Entscheidend ist dabei jetzt im Abkommen oder in dem Text, der jetzt vorliegt, den Rahmen so zu stecken, dass das eben effizient und produktiv nachher verhandelt werden kann, dass man nicht wieder sagen, Themen aufmacht, über die man sich eigentlich an der Stelle noch schon geeinigt hatte.
Jetzt geht das Fragerecht an Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Schaue von Ärzte ohne Grenzen. Für mich ist der Zugang zu Arzneimitteln und Medizinprodukten ganz elementar für eine Erfüllung des Gerechtigkeitsprinzips. Und Sie haben in Ihrem Input sind Sie darauf eingegangen, dass der Zugang eben durchaus verbesserungsfähig ist. Und meine Frage an Sie ist, Sie hatten ja erwähnt, dass gerade der Umgang mit geistigem Eigentum auch jetzt im Pandemieabkommen adressiert werden sollte, könnte. Frau Rittner hat gesprochen, dass er aktuell sozusagen etwas ausgeklammert ist. Können Sie noch mal darauf eingehen, inwiefern, was Ihre Position dazu ist, von Ärzten ohne Grenzen, inwiefern der Umgang mit geistigem Eigentum den Zugang zu Medikamenten, Medizinprodukten beeinflusst und inwiefern Sie auch das Argument, dass solche Waiver sozusagen auch Innovationshemmer sind, wie Sie damit umgehen, was Sie dazu sagen?
Dankeschön. Die Covid-19-Pandemie hat sehr anschaulich gezeigt aus Perspektive von Ärzte ohne Grenzen, dass eben das starre Beharren an den geistigen Eigentumsrechten nicht zu mehr Produktion und zu mehr Innovation und vor allem auch nicht zu mehr Gerechtigkeit führen. Das ist am Beispiel der mRNA, der sehr wirksamen mRNA-Impfstoffe klar zu erkennen. Die wurden entwickelt, auch basierend auf Grundlagenforschung, die natürlich auch an öffentlichen Institutionen mit öffentlichen Geldern jahrzehntelang erforscht wurde und die dann von wenigen Herstellern während der Covid-19-Pandemie auch produziert wurde. Und es gab lange Zeit einen großen Mangel an Impfstoff. Es gab einfach so einen hohen Bedarf und nicht genug Kapazitäten. Und es hätte tatsächlich über 100 Hersteller weltweit gegeben, die während der Pandemie in die Produktion hätten mit einsteigen können, auch vor allem Hersteller, über 100 Hersteller im globalen Süden. Doch da weder die Rechtssicherheit, das temporäre Aufweichen geistiger Eigentumsrechte gegeben hätte, nicht erlaubt wurde und auch der Technologie- und Wissenstransfer, der das zweite sehr wichtige Baustein gewesen wäre, nicht gegeben wurde, haben viele Menschen in ärmeren Ländern der Welt, im globalen Süden, viel länger auf Impfstoffe warten müssen, da es den Mangel gab.
Und was?
Nee, es ist nur eine Frage. Dann ist ja jetzt öffentliche Anhörung. Entschuldigung. Die Frage geht jetzt an die FDP-Fraktion, Herr Gerschau.
Vielen Dank an die Sachverständigen, Herr Göde. Wie sollte ein effektives Pandemieabkommen aus Ihrer Sicht gestaltet sein? Und welche konkreten Maßnahmen empfehlen Sie, um einen gerechten Zugang zu medizinischen Gegenmaßnahmen während einer Pandemie zu erreichen und gleichzeitig das Innovationsökosystem und Anreize für die Forschung zu erhalten?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, zu der ersten Frage hatte ich in dem Eingangsstatement detailliert auch schon Bezug genommen. Und ich würde jetzt darauf gehen, was letztendlich auch geleistet werden kann, geleistet wird bereits und geleistet werden muss bezüglich der Adressierung der Herausforderung. Und da verweise ich einmal auf die Berliner Erklärung der Biopharmabranche. Dabei handelt es sich im Sinne eines gerechten, möglichst frühen Zugangs um den Vorschlag von forschenden Unternehmen und auch potenziellen Lizenznehmern bezüglich einer kollaborativen Lösung für eine gerechte Einführung von Impfstoffen, Behandlung und Diagnostika für künftige Pandemien. Und das ist verbunden mit der Bereitschaft, einen Teil der Echtzeitproduktion für vorrangig zu behandelnde Bevölkerungsgruppen in Ländern mit niedrigem Einkommen zu reservieren und Maßnahmen zu ergreifen, um sie verfügbar, zugänglich und bezahlbar zu machen. Und das umfasst unter anderem das Teilen von Technologien und Know-how, auch mit anderen Herstellern, um globale Produktionskapazitäten zu erhöhen und darüber einen gerechten Zugang auch zu Impfstoffen zu ermöglichen. Es umfasst mit die Verpflichtung von Herstellern, ihre Impfstoffe zu erschwinglichen Preisen anzubieten, Zugangsvereinbarungen mit Regierungen und internationalen Organisationen zu treffen und die zunehmende Beteiligung an internationalen Konsortien und Partnerschaften, um Forschung und Entwicklungsbemühungen entsprechend zu unterstützen. Was weiterhin getan wird, und das ist ein sehr umfassender Ansatz der Privatwirtschaft, und ich spreche hier für die German Health Alliance als Initiative, multisektoral aufgestellt aus über 100 Mitgliedsorganisationen aus Wirtschaft, aber eben auch NGOs und Wissenschaft. Das ist das Ziel der Stärkung von Gesundheitssystemen, insbesondere in Ländern mit niedrigem Einkommen, über Gesundheitspartnerschaften, in denen Painpoints analysiert werden, Prioritäten definiert und entsprechend abgeleitete Maßnahmen anschließend gemeinsam von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft umgesetzt und getragen werden. Und da ist eine der Säulen eben Pandemic Preparedness Resilience Response mit lokaler Impfstoffproduktion, sind aber auch die Themen, und da gibt es ja Wechselwirkung, AMR und One Health, Primary Healthcare, Universal Health Coverage, NCDs. Der wichtige Punkt, der uns insbesondere in Deutschland gut zu Gesicht steht, Women Health mit allen Unterfacetten, nicht nur Reproductive Health, sondern auch die Querverbindung Women Health and Cancer, Women Health and NCDs und Community-Based Health Workers. Und insofern verzahnen wir hier multisektoral die deutsche Expertise in Gesundheitssystemstärkung mit den Aktivitäten und Investitionen auch der Wirtschaft. Und das ist dann ein attraktives Instrument der deutschen Außenwirtschafts-, Entwicklungs- und globalen Gesundheitspolitik. Und dazu haben auch schon Pilotstudienveranstaltungen, Roundtables und Workshops stattgefunden mit breiter Beteiligung auch von Ressorts der Bundesregierung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Göde. Ich muss immer streng auf die Zeit achten, dann bitte ich um Entschuldigung, ich wollte gerade intervenieren. Nächste Fragerunde geht jetzt an die AfD-Fraktion.
Dankeschön. Meine Frage geht an Herrn Kruse. Herr Kruse, welche Bereiche aus den neuen Pandemieregelungen bzw. den neuen internationalen Gesundheitsvorschriften erscheinen Ihnen verfassungsrechtlich besonders bedenklich?
Vielen Dank für die Frage. Ich möchte vorausschicken, dass bei jeder Betrachtung und Auslegung dieser Vertragsbestimmung nach dem Prinzip von Treu und Glauben vorzugehen ist, wie das im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge in Artikel 31 und 32 festgelegt ist und dass sämtliche Rahmenumstände wie auch die Vergangenheit und das Zustandekommen dieser Verträge zu berücksichtigen sind. Was ist aus verfassungsrechtlicher Sicht besonders kritisch? Erstens, wie bereits im Eingangsstatement erwähnt, wir müssen alle bei aller gebotenen Sorge um die Gesundheit und die Verteilungsgerechtigkeit ja selbstverständlich zuzustimmen ist, immer im Auge behalten, dass pandemische Entscheide immer nur so gut sein können, wie eben auch die Beurteilung der Risikolage und die Beurteilung der damit verbundenen Maßnahmen. Und rückschauend muss festgehalten werden, dass die Covid-19-Gefahrenanalyse durch die WHO maßlos übertrieben wurde, was sich heute in aller Deutlichkeit unter anderem ja auch aus den RKI-Files ergeben hat. Zweitens muss festgehalten werden, dass die Risikolage in Verbindung mit den mRNA-Substanzen maßlos untertrieben wurde und dass auch letztlich es versäumt wurde, den wahren Erregern und Ursachen des Erregers von SARS-CoV-2 nachzugehen. Stichwort Gain of Function. Damit ist schon gesagt, dass die Grundlage für jegliche Entscheidung eben verbessert werden muss. Es muss ein Anliegen sein für zukünftige Verträge, dass die Entscheidungsgrundlagen für die Regierungen und für die betroffenen Gesundheitsbehörden in der Erkennung der wahren Gefahren und auch der Risiken, die mit den Maßnahmen verbunden sind, dass die besser erkannt werden. Und hier sehe ich ein ganz großes Problem im Zusammenhang mit dem alles überragenden Konzept One Health. Nur stichwortartig, One Health will, dass alle möglichen Erreger aus dem Bereich Mensch, Tierwelt, Umwelt, Ökosystem bis hin zum Klimawandel sollen Gegenstand werden können eines Gesundheitsnotstandes. Wir erkennen das aus dem Treaty Artikel 4, dem Pandemievertrag Artikel 4, Stichwort Surveillance, dann One Health Artikel 5 und den Gesundheitsvorschriften aktuellste Fassung Artikel 5 ebenfalls. Hier soll mit dem Mittel der bis hin zur Abwasserüberwachung und dem Mittel der Global Genomic Sequencing sollen Erreger gefunden werden, welche Anlass geben können, geschätzte Damen und Herren, zu einem globalen Gesundheitsnotstand, der ausgerufen wird nach Artikel 12 der Gesundheitsvorschriften. Und es kann nicht allen Ernstes das Anliegen sein.
Herr Kruse, Sie haben jetzt die Zeit wieder überzogen. Da muss ich jetzt wirklich streng sein. Gut. Vor allem mit dem Hinblick, als hier eingangs damit auch schon überzogen
bin. Es fehlt jedenfalls an der Überprüfbarkeit.
Ja,
es
noch einmal, an den Standards. Danke. Herr Kruse, bitte. Das sind so die Regeln, die wir festgelegt haben. Und da ist meine Aufgabe als Vorsitzender, darauf zu achten. Frage richtet jetzt habe ich den Faden verloren, an die SPD. Und Dr. Karamba Diaby ist online dabei. Er kann jetzt seine Frage stellen.
Ja, herzlichen Dank. Das Thema globale Süden wurde ja mehrfach angedeutet oder angesprochen. Deshalb meine Frage an Herrn Villarreal. Wie kann denn in diesem Nord-Süd-Konflikt, was offensichtlich deutlich geworden ist, bei den Verhandlungen möglich aufgelöst werden, sodass gemeinsam an Prävention und Reaktion auf Pandemien gearbeitet werden kann, ohne dass die Länder des globalen Südens übergangen werden?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also meines Erachtens sollten die Parteien, die unterschiedliche Parteien, die momentan das Pandemieabkommen verhandeln, ernsthaft diese Modelle, künftige Modelle, um Equity zu gewährleisten, vorzuschlagen. Und leider braucht man da länger, um wirklich tiefere Lösungen anzubieten. Medienberichte zufolge wurde es gemeldet, dass die umstrittenen Aspekte des Pandemieabkommens verschoben wurden. Und es ist genau, weil es keine Einigung geben konnte und über diese Aspekte der Equity, also die gerechte Verteilung von pandemiebezogenen Produkten, wie wir das in künftigen Pandemien aussehen, welche Sicherheit haben die Länder des globalen Südens, das, was wir während der COVID-19-Pandemie erlebt haben, nicht wiederholt wird, nicht wieder in künftigen Pandemien erlebt wird. Und es ist nötig, längere Debatten zu führen, und wo alle Parteien ernst genommen werden. Und natürlich ist es bewusst, dass rote Linien existieren, und man muss auch auf diese rote Linien achten. Aber solange man keine wirksamen Verteilungsmechanismen schafft, um dieses Equity zu gewährleisten, wird das Pandemieabkommen leider scheitern. Danke.
Ja, vielen Dank. Nächste Fragerunde geht jetzt, also nächste Frage richtet jetzt an die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde noch mal gerne Herrn Göde befragen. Sie haben ja eben auch von der Notwendigkeit der Stärkung der Gesundheitssysteme gesprochen. Nun ist das ja ein permanent laufender, dynamischer Prozess. Deshalb die Frage, nehmen Sie wahr, dass also die Länder sich auch jetzt schon mit den Grundgedanken des Pandemievertrages, also Prävention und Vorsorge, in ausreichendem Maße beschäftigen und auch schon da Prozesse laufen? Oder wartet man zunächst mal die Rahmenbedingungen des Vertrags und möglicherweise auch Finanzierungskonstrukte ab und verliert natürlich bei einem längeren Zeitraum der Vertragsverhandlungen dann vielleicht auch wertvolle Zeit, im entscheidenden Moment gerüstet zu sein?
Ja, vielen Dank für die Frage. Letztendlich ist der Ansatz, über den ich gerade berichtet habe, die Gesundheitspartnerschaften, ja ein überliegender Ansatz in dem Pandemic Preparedness Resilience Response, insbesondere in dem Überschlag und der Wechselwirkung zu anderen Säulen wie AMR One Health, Primary Health Care, Women Health, Capacity Building steht. Und da sind wir unter anderem mit einem Piloten in Ghana aktiv gewesen, aber jetzt auch in Workshops über das BMZ mit Senegal. Und das betrifft in erster Linie, und das ist dann eben auch die Realität, wirklich grundlegende Painpoints und Bedarfe dieser Länder in ihren Gesundheitssystemen. In den aktuellen Diskussionen, die wir führen, natürlich mit Ausnahme des großen Bereichs, auch der Säule lokale Impfstoffproduktion, stehen da wirklich ganz generelle, umfassende, überliegende Herausforderungen im Raum, so dass letztendlich in dem Punkt der Länder mit dem Blick auf das Pandemieabkommen, wir da direkt über die Gesundheitspartnerschaften jetzt nicht im Detail einen Beobachtungshorizont haben, der hinreichend ist, um sprechfähig zu sein.
Ja, andersrum. Vielen Dank. Jetzt geht die nächste Fragerunde an die SPD-Fraktion.
Vielen Dank. Ich würde Herrn Villarreal gerne fragen. Wir haben ja gerade als Bundesregierung den Auf- und Ausbau der lokalen Impfstoffproduktion auch auf dem afrikanischen Kontinent unterstützt. Der WHO mRNA-Hub ist dafür ein Beispiel. Für wie wichtig halten Sie das, dass Regierungen, Forschungsinstitute und auch Firmen da proaktiv Vorbereitungen treffen, um im Krisenfall eben schnell reagieren zu können und die notwendigen Arzneimittel überall in ausreichender Menge schnell produzieren zu können? Und wie wichtig halten Sie in dem Zusammenhang auch die proaktive und unbürokratische Bereitstellung von Produktionslizenzen? Und wenn ich vielleicht hinzufügen darf, wie wichtig ist Ihnen, dass überall da, wo öffentliche Forschungsgelder geflossen sind, die Unternehmen auch verpflichtet werden, ihre Produkte dann zu bezahlbaren Preisen anzubieten?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also erstens, also ich wurde natürlich auch die, ich wäre einverstanden, dass die Verstärkung von lokalen Produktionskapazitäten essentiell ist, um genau um diese, um die Diversifizierung von Herstellung von medizinischen Produkten in künftigen Pandemien doch wirksam sein kann. Also ansonsten wird man immer von denselben Akteuren abhängen und das haben wir gesehen, das ist nicht ideal, um eine Pandemie zu bekämpfen. Und deswegen sollte man schon ab jetzt, also schon vor der Genehmigung eines Pandemieabkommens agieren und darin investieren. Das Pandemieabkommen kann natürlich den Prozess beschleunigen und verstärken, aber es sollte auch möglich jenseits über das Pandemieabkommen hinaus dazu machen. Und zweitens, was Sie meinten über die Möglichkeit, dass wenn öffentliche Fördermittel im Spiel sind, wenn private Fördermittel erhalten, um die Forschung und Entwicklung von neuen pandemiebezogenen Produkten zu machen, dann durchzuführen, dann wäre es doch denkbar, dass auf der nationalen Ebene durch private Verträge diese Klausel einbezogen sind, wo eine Verpflichtung besteht, dass entweder Lizenzen oder auch die Produkte selber bessere Preise oder günstigere Preise haben würden. Und das ist eigentlich, die Praxis existiert schon, obwohl es keinen internationalen Vertrag gibt, wo das festgestellt wird. Aber es ist doch möglich. Danke.
Vielen Dank. Jetzt geht das Fragerecht an Bündnis 90 Die Grünen. Da gab es vorhin ein Missverständnis von meiner Seite aus. Der Kollege Wagner hatte eine Nachfrage. Ich hatte verstanden, er wollte eine neue Frage stellen. Wir hatten vereinbart, dass eine Frage gestellt wird mit maximal Frage-Antwort-Zeit von 3 Minuten. Natürlich kann eine Nachfrage gestellt werden, wenn die Zeitkontingent noch nicht überzogen ist. Deswegen bitte ich um Entschuldigung und gebe jetzt den Kollegen Wagner das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nochmal dann jetzt die Nachfrage an Frau Scharwey von Ärzte ohne Grenzen. Sie hatten ja ausgeführt, wie das während der Corona-Pandemie war, was Sie da festgestellt haben, inwiefern sozusagen Innovation angetrieben wurde oder eben nicht. Was erhoffen oder erwarten Sie sich eben jetzt von dem Pandemieabkommen? Und was ist Ihre Einschätzung, wenn jetzt, wie von Frau Rittner angekündigt, einige wesentliche Punkte eben nicht mit im Abkommen drin sind, sondern nachgelagert werden? Was ist Ihre Befürchtung, was ist Ihre Erwartung an dieses Pandemieabkommen? Und inwiefern, ja, glauben Sie, dass der Prozess danach noch mit Aufmerksamkeit und mit hohem Druck gestaltet werden kann?
Das Wichtigste, um dieses Pandemieabkommen wirksam zu machen, ist, dass so viele konkrete und verbindliche Bestimmungen festgehalten werden. Je weniger robust die Formulierungen sind, desto höher ist das Risiko, dass eben danach wenig passiert und dass es eben keine Mechanismen gibt, sodass die Staaten auch gegenseitig zur Rechenschaft ziehen können. Und deswegen ist es aus unserer Sicht so wichtig, dass wirklich verbindliche Maßnahmen festgehalten werden. Denn auch der aktuelle Textentwurf, auch wenn er sehr verkürzt und sehr verwässert ist, beinhaltet ja einige gute Punkte, unter anderem zum Thema Technologie und Wissenstransfer unter Artikel 11, zum Thema Bedingungen an die Vergabe öffentlicher Forschungsartikel, Forschungsförderung unter Artikel 9. Das heißt, gute Sprache und diese Ansätze, von denen wir wissen, dass sie zu gerechterem Zugang führen können, sind in dem aktuellen Text enthalten. Sie sind nur nicht verbindlich formuliert. Das heißt, würde man die Sprache stärken, hätte man ein wirksames Instrument. Geschieht das nicht, dann besteht das Risiko, dass es ein zahnloses, verwässertes Instrument ist, das wenig bringt, leider. Das ist die Sorge.
So, kurz die Zeit anhalten. Das waren mindestens anderthalb Minuten, letzte Mal, wo noch Zeit übrig war. Jetzt wäre mein Vorschlag, dass wir insgesamt maximal 2,5 Minuten haben für die Frage für diese zweite Runde.
Dann mache ich eine ganz schnelle Frage an Dr. Pedro Villarreal zu der Frage, Sie als Experte für globales Gesundheitsrecht, besonders auch in Bezug auf den Antrag, Bezug auf die WHO, wie schätzen Sie den Antrag der AfD ein? Können Sie den Vorwurf nachvollziehen, der Bundestag würde nicht ausreichend Transparenz bei den Positionierungen an den Tag legen? Auch im Hinblick dessen, dass wir uns gerade in einer öffentlichen Sitzung befinden, wie gehen Sie auf diesen Antrag der AfD ein oder wie bewerten Sie diesen?
Also vielleicht ist meine Rolle nicht diejenige, also die Arbeit des Bundestags zu bewerten, aber ich würde nur sagen, dass in diesem Prozess also ständig informiert wurde, welcher neue Entwurf bei der Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht wurde. Und das ist tatsächlich ein Niveau von Transparenz, das nicht meines Erachtens immer üblich bei den Verhandlungen von internationalen Verträgen ist, leider. Und andererseits kann man auch sagen, dass die Verhandlungen so schnell laufen, dass es ziemlich schwierig ist, natürlich den aktuellsten Zustand des Abkommens einzuschätzen. Aber das, wie gesagt, liegt an der Natur der knappen Frist, die man immer noch hat, offiziell, am Ende Mai. Und es ist natürlich, wie gesagt, schwierig, ständig darüber informiert zu werden und präzisere Informationen zu haben. Am Ende würde ich sagen, dass die Öffentlichkeit doch immer diese Entwürfe konsultieren konnte und dass die Debatte doch stattgefunden hat. Danke sehr.
Ja, vielen Dank. Jetzt geht Fragerecht an die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde mich gerne nochmal an Sie wenden, Frau Dr. Rittner. Ich meine, wir haben ja eben über dieses PAPS-System bzw. die Fragestellung, also Pathogenzugang, um dann im Ausgleich dazu eine Leistung zu erhalten. Und ist das ja denkwürdigerweise mit einer Vorleistung des Pathogenlieferenden verbunden, weil ohne Pathogenzugang kann ich ja nichts in irgendeiner Form produzieren, erfinden, entwickeln, was dann hinterher zugänglich gemacht werden muss. Hat man zumindest mal, ich sage mal, im Hinblick auf diesen Widerspruch dieser Notwendigkeit einer Vorschussleistung, ich sage mal Ansätze entwickelt, um sich diesem Dilemma zu lösen, weil sonst bleibt das meines Erachtens fast noch schiebbar im Raum stehen und dann würde dazu keine Lösung denkbar sein.
Ja, das, vielen Dank, ist Gegenstand der Beratung und der Diskussion, der Positionierung in diesem Thema. Insbesondere die Frage, ob die Teilnahme von Pharmaunternehmen zum Beispiel in diesem System freiwillig oder verpflichtend ist, die ja sozusagen dann auch darauf hinarbeiten würde, oder auch, ob das Teilen von Pathogenproben und Gensequenzdaten frei außerhalb des Systems auch möglich sein würde, sind alles tatsächlich leider Fragen, die sozusagen noch im Raum stehen und noch diskutiert werden. Insgesamt ist aber die Kompromissbereitschaft sehr hoch, nachher sich auf diese Verteilquoten schon zu einigen. Denn ich glaube, alle Mitgliedstaaten der WHO haben verstanden, dass es eben entscheidend ist, das Thema Equity, das Thema Verteilungsgerechtigkeit, auch ganz praktisch in diesem Vertrag zu verankern und ja, das dann auch mit Leben zu füllen, dass es eben nicht ein zahnloser Tiger, ein Wischiwaschi-Papier am Ende wird.
Ja, vielen Dank. Jetzt geht das Fragerecht an die FDP-Fraktion. Herr Kerschau. Ja, schau, ganz kurz, Handy bitte vom Mikrofon, danke.
Darf man auch nicht aufladen. Herr Göde, welche Bedeutung hat der schnelle Austausch von Erregerdaten für die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Therapeutika während einer Pandemie?
Ja, vielen Dank. Selbstverständlich ist der schnellstmögliche, unmittelbare und eigentlich auch bedingungslose Zugang zu Krankheitserregern und der rasche Austausch von Erregerdaten inklusive der relevanten Sequenzierungsdaten während einer Pandemie absolut entscheidend. Also die Zeitschiene steht da wirklich nahezu über allem, neben dem Equity-Gedanken natürlich, um die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Therapeutika zu unterstützen und eben auch signifikant zu beschleunigen. Und hierbei geht es also natürlich um die schnelle Analyse der genetischen Struktur des Erregers und der Identifizierung potenzieller Impfstoffe. Das ist entscheidend für die Entwicklung von Impfstoffen, die Impfstoffziele zu identifizieren. Auch bei den diagnostischen Tests zur schnellen Identifizierung von Infektionen und der Überwachung der Ausbreitung des Erregers sowie einer Verbesserung auch der Infektionskontrolle. Und weiterhin entscheidend ist die rasche Identifizierung und Überwachung von Virusvarianten. Das ist wichtig, um die Entwicklung von Impfstoffen und Therapeutika anzupassen, da bestimmte Varianten möglicherweise resistenter gegen bestehende Maßnahmen sind. Und insofern ist absolut erforderlich die größtmögliche Breite und Dynamik an Innovations- und Entwicklungsanstrengungen. Und daher gilt es sehr sorgfältig zu erwägen, wie am besten welche zusätzlichen und nachhaltig verfügbaren und vor allen Dingen alerten Kapazitäten entwickelt und vorgehalten werden müssen. Und das betrifft dann auch die Frage des Gedankens von zentralen versus dezentralen Strukturen, insbesondere mit Blick auf den aktuellen Entwurfstext, unter der jede Institution, jedes Unternehmen sich von einem von der WHO verwalteten System für den Erregeraustausch anzuschließen hätte. Und den derzeitigen Status quo, also auf den derzeitigen Status quo zu blicken, ist auch sehr empfehlenswert. Und zwar mit seinem dezentralen Netz von spezialisierten Stellen. Und hier sei im Rahmen der Sammlung und Verteilung der Krankheitserreger Daten exemplarisch auch die Global Initiative on Sharing All Influenza Data genannt, als weltweite Wissenschaftsinitiative, die freien Zugang zu Genomdaten von Viren ermöglicht und fördert. Also insofern ist dieser schnelle Austausch überaus wichtig. Und das wird vor allen Dingen dann wichtiger, wenn eine nächste Pandemie kommt mit einem Pathogen, das sich so dynamisch ausbreitet, wie wir es von SARS-CoV-2 kennen, gesehen haben. Aber vielleicht mit einer Letalität, und das verbietet die Biologie nicht, wir können sie auch nicht verbieten, mit einer Letalität, die vielleicht im Bereich von Erregern wie MERS oder Marburg-Virus liegt. Und dann ist der schnelle Austausch umso wichtiger. Und auch dahingehend, dass man dann das richtige Testregime an PCR-Test und Schnelltest entwickelt und auch grenzübergreifend implementiert. Das zeigt auch nochmal die Notwendigkeit des gesamten Pandemieabkommens, dieses nicht unwahrscheinliche Szenario, das nur eine Frage der Zeit ist. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Göde. Damit sind wir am Ende unserer öffentlichen Anhörung im Unterausschuss Globale Gesundheit. Und ich schließe hiermit die Sitzung, bedanke mich bei allen Beteiligten.